Das Militärhistorische Museum in Dresden. Ein hellgelbes Gebäude, übermächtig, ein bisschen einschüchternd. Heute im Talk auf NDR Info der Direktor, Herr Oberst Professor Dr. Matthias Rock. Wie darf ich Sie ansprechen?
Das hängt vom Kontext ab. Also meine Soldaten sagen zu mir Herr Oberst, außenstehende Besucher sagen meistens Herr Professor Rock, manchmal auch Herr Oberst. Es gibt auch Mitarbeiter, die sagen Herr Direktor, aber ich sage, Rock stimmt immer.
Herr Rock, Sie tragen Uniform, Sie haben auf den Epauletten, wie sagt man, die Knöpfe, die schon Ihr Vater trug als Soldat. Wer steht denn vor Ihnen stramm im Museum?
Naja, also so richtig stramm stehen muss eigentlich keiner vor mir. Wir sind ja auch eine Kultureinrichtung und nicht Truppe. Aber die Soldaten grüßen schon formell. Gerade heute Morgen wieder an der Ampel grüßte mich einer. Und das ist schön, weil das bei uns eine militärische Tradition ist und einfach eine Form der Höflichkeit und der Anerkennung ist.
Sie nehmen unsere Hörerinnen und Hörer und mich auf einen Besuch mit in Ihr Museum, das Militärhistorische Museum in Dresden. Lassen Sie uns einen Blick auf das Gebäude werfen. Ein mächtiges, klassizistisches, wilhelminisches Gebäude, hellgelb mit Säulen über der großen Eingangstür. Direkt daneben fällt auf, schon von Weitem, ein Keil. Diesen Keil aus Glas und Metall hat der US-amerikanische Star-Architekt Daniel Liebeskind vor 5 Jahren hier hereinsetzen lassen. Das bricht mit dem ganzen Gebäude und das ist auch schon ein Hinweis auf Ihre Konzeption.
Das kann man so sagen. Denn das alte Arsenalgebäude ist ja auch eine ikonische Architektur gewesen. Ein Bau, der durch seine Präsenz ganz stark wirken sollte. Und der atmet in sich, wenn man das sich genau anschaut, bis heute auch noch dieses autoritäre Militär- und Staatsverständnis, was im 19. Jahrhundert auch ganz normal gewesen ist. Und Daniel Liebeskind hat sofort gesagt, wir müssen diesen alten Geist ein Stück auch ins rechte Licht wieder rücken. Wir müssen das relativieren. Wir können nicht einfach die Bausprache und damit auch die Ideen des 19. und 20. Jahrhunderts so ungefragt übernehmen. Und deshalb war dieser Keil schon mal von daher wichtig, um zu zeigen, hier wird radikal anders gedacht. Aber er steht auch, dieser Keil, für die Brüche in unserer Geschichte. Gerade im 20. Jahrhundert die gewaltverdichtete Geschichte in Deutschland, für die beiden Weltkriege, die beiden Revolutionserfahrungen, vor allem auch die beiden Diktaturerfahrungen, die nationalsozialistische Diktatur und die SED-Diktatur, in denen in beiden Fällen der Militarismus eine ganz große Rolle spielte. Und all das, diese ganzen Brüche, sind im Keil quasi eingeschrieben. Also ich behaupte, ohne diesen Keil würde das Museum nicht richtig funktionieren. Es wäre missverständlich. Es ist eine klare Message. Und was mich besonders stolz macht, es ist heute eine Art Landmark, kann man sagen. Ein richtiges Wahrzeichen für Dresden geworden. Und das ist schön, dass diese Architektur nach so viel Strittigkeit im Vorfeld heute so gut angenommen wird.
Wenn man nicht weiß, worum es geht, dann ist das irritierend. Es ist ein bisschen verstörend. Ich habe mit Besucherinnen und Besuchern gesprochen, die sagten, das ist toll. Amerikaner sagten, gorgeous. Andere meinten, ach, warum hat man dieses Gebäude kaputt gemacht? Also niemand wird davon kalt gelassen. Das gilt aber auch insgesamt für Ihr Museum, oder?
Das ist wahr. Und das ist ein Thema, zu dem wir uns alle verhalten müssen. Und es ist gut, dass darüber auch gestritten wird. Denn die Frage, wie wir Krieg und Gewalt bewerten und wie wir vor allem auch Gewalt überwinden wollen, ist nicht so einfach zu beantworten. Dass darüber Menschen streiten und unterschiedliche Ansichten haben, ist völlig normal. Das ist aber ein Zeichen einer offenen Gesellschaft, dass wir offen diskutieren können. Mit anderen Argumenten, ohne uns gleich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Das kann man hier lernen. Man kann hier allerdings auch sehen, auch in historischer Perspektive, wo diese Grenzen überschritten wurden. Und wo aus verbaler Gewalt eine offene, physische Gewalt auch wurde. Insofern sage ich, das ist schon mal ein erster guter Ansatzpunkt. Kaputt gemacht wird das Gebäude durch den Keil nicht. Denn es war von Anfang an eine Auflage des Denkmalamtes, dass man diesen Keil wieder zurückbauen können müsste. Und das ist tatsächlich so. Es ist ein Augentrick, es ist ein Trompe-l'œil-Effekt, würden die Kunsthistoriker sagen. Der Keil ist nämlich eigentlich nur übergestülpt. Man könnte ihn problemlos wieder zurückbauen, nur ernsthaft hat das heute niemand mehr im Sinn.
Vor dem westlichen Seitenflügel des Museums stehen mächtige und für mich auch ein bisschen angsteinflößende Gefechtsfahrzeuge der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee als Symbol für den Kalten Krieg. Also Panzer, Haubitzen, Kanonen, das kennen Sie viel besser als ich. Also auch nichts Ungewöhnliches für ein Militärmuseum. Es gibt hier aber kein einfaches so Knall, Zack, Bumm, Panzer, Schlachten, Technik, Siege. Davon haben Sie sich verabschiedet.
Sagen wir mal so, das ist vordergründig nicht so zu finden. Natürlich findet man die Militärtechnik. Sie ist auch ein eigener Teil und Systemenparcours. Ohne Militärtechnik, ohne die Großgeräte, kann man Militärgeschichte einfach nicht erzählen. Dazu gehört logischerweise auch die Schlachtengeschichte. Aber sie ist nicht das, was uns im Vordergrund interessiert. Sie ist sozusagen eher so eine Basis oder einen Rahmen. Was uns wirklich interessiert, ist der Mensch. Und dieser kulturanthropologische Ansatz, den Menschen ins Zentrum der Betrachtung zu stellen, als Täter, als Opfer oder auch als Zuschauer in Gewaltprozessen, das ist zwar nicht ganz neu, aber das hat kein Museum bis heute so konsequent und auch so umfangreich und so ganzheitlich gedacht wie unser Haus. Und deshalb muss man erstmal nach den Uniformen und den Fahnen suchen, aber man findet sie. Und wen das interessiert, der kommt auch in diesem Haus mit über 11.500 Objekten, die allein in der Dauerausstellung zu sehen sind, auf seine Kosten.
So, jetzt gehen wir gleich rein, aber wir gehen um das Gebäude herum und da sehen wir das, was wahrscheinlich die meisten Besucher eines Bundeswehrmuseums erwarten.
Ja, es ist Großgerätetechnik von der Bundeswehr. Große Panzer, Panzerhaubitzen, ein Flugabwehrsystem. Ja, das erwarten die Besucher auch. Und es ist halt eben nicht nur der Keil. Und der Keil alleine, da würde das Museum auch nicht funktionieren. Man kann so eine Gewaltgeschichte logischerweise auch nur mit den Waffen, mit den Einsatzmitteln erzählen und auch durchaus auch zeigen, das wollen die Leute auch ganz positiv bestimmt. Wie sieht denn das eigentlich aus, so ein Großfahrzeug, von dem wir sonst immer nur möglicherweise in den Nachrichten hören? Das interessiert die Leute. Man muss das beides nebeneinander stellen. Die Großgeräte stehen übrigens nicht deshalb draußen, weil wir sie verschämt draußen lassen, sondern weil die einfach da nicht reinpassen. Da gibt es dann irgendwo eine Kapazitätsgrenze, übrigens auch bei der Deckenlast. Und wir verstecken uns nicht mit unserer Geschichte, die ist ein selbstverständlicher Teil, aber wir müssen sie kontextualisieren und das heißt durchaus auch bei der eigenen Bundeswehrgeschichte, auch bei der eigenen Geschichte der Bundesrepublik, kritisch auf bestimmte Punkte gucken.
Und worauf gucken wir jetzt hier? Was ist das für ein Gerät?
Wir gucken auf ein Flugabwehrsystem Patriot. Das kennen viele, weil es in der Türkei zurzeit eingesetzt ist. Ein ganz modernes Flugabwehrsystem. Also ins Museum, in ein militärhistorisches Museum, gehören nicht nur alte Waffen, sondern auch Dinge, die heute noch die Gegenwart bestimmen, aber morgen dann schon Geschichte sind. Und wir stehen daneben neben einem großen Minenräumpanzer. Von dem gibt es nur zwei Stück. Die sind auf dem Balkan eingesetzt worden, um Minen zu räumen. Und ganz weiter dahinter sieht man eine riesengroße Panzerhaubitze, die Panzerhaubitze 2000, das modernste Artilleriegeschütz, was die Bundeswehr hat, hat ein Stück Geschichte geschrieben, als sie das erste Mal in Afghanistan eingesetzt wurde. Und das ist wichtig zu zeigen, auch an diesen Großobjekten machen wir unsere Geschichte fest. Wo immer das möglich ist, kontextualisieren wir das Ganze, stellen das in größeren Zusammenhang mit den Texten, aber auch vor allem mit den Inszenierungen. Und das sehen wir gleich drin, wie das funktioniert.
Nun sind wir drin im Militärhistorischen Museum in Dresden. Jetzt gehen wir zu dem, was die Besucherinnen und Besucher als erstes sehen, ja, wenn sie reinkommen. Ja. Und das ist eine Videoinstallation von Charles Sanderson. Ganz irritierend. Was soll das bedeuten?
Diese Installation Love and Hate von Charles Sanderson geht auf die Grundfragen zurück, mit denen wir uns im Haus auseinandersetzen. Nämlich nicht nur Liebe und Hass, sondern letztlich Krieg und Frieden oder Gewalt und Nichtgewalt. Und die Installation muss man sich so vorstellen, er hat die aus einem Computervirus heraus extrahiert, hat die Dynamik dieses Virus aufgegriffen. Vor uns explodieren Wortwolken, aus denen die Wörter Liebe und Hass sich entwickeln. Die Liebesworte versuchen, die Hassworte zu fressen und umgekehrt. Und wenn man drauf guckt, wird man feststellen, schon nach ein paar Sekunden, dieser Kampf geht unentschieden aus. Also weder Hass noch Liebe gewinnt. Und genau um diese Fragen geht es. Warum und wie organisiert sich Gewalt, letztlich auch im Militär? Wo eskaliert sie? Und wie müssen wir mit Gewalt umgehen? Wie hat man das in der Geschichte getan? Wie hat sich in der Geschichte Gewalt organisiert? Und wie tun wir es heute? Und was sind die Herausforderungen für die Zukunft?
Der architektonische Keil und die Videoinstallation sagen viel über die Konzeption des Museums aus. Was hier jetzt quietscht, ist eine Wandtür. Die machen Sie jetzt mal auf. Und was sehen wir da?
Naja, es ist eine museumspädagogische Klappe und hier sehen wir einen Panzerhandschuh. Der erklärt uns das System des Kettenhemds, wie aufwendig das gewesen ist. Und der Museumsbesucher kann das anfassen, kann das rausnehmen und kann so einen Handschuh mal anziehen. Und da merkt er, Mensch, wenn der Handschuh so, schon so schwer ist, wie muss dann erst ein ganzes Kettenhemd schwer gewesen sein? Ja, das waren Hochleistungssportler, die Ritter des Mittelalters. Und vor allem, das war Hightech. Das war richtig, richtig teuer, so ein Kettenhemd. Kann man sich auch vorstellen, wenn man sich überlegt, wenn man das heute in Handarbeit herstellen würde, wie teuer das wäre. Und das ist ganz wichtig, große und kleine, also auch nicht nur die jüngeren Museumsbesucher, auch die Erwachsenen, die nehmen das unheimlich gerne an, denn Museum ist ja etwas, was man sinnlich erfahren will. Sonst könnte man sich auch einen Film angucken oder ein Buch. Man will das Original sehen, aber man will immer auch was ausprobieren und anfassen. Und so ein Kettenhemd, das man in die Hand nimmt und das auch klingt und das sich auch anfühlt, das ist was ganz, ganz anderes. Und das finden wir im ganzen Haus bei uns, immer wieder überraschende museumspädagogische Klappen. Wie riecht der Krieg, eine Geruchsstation, alles diese Dinge, die man nur im Museum eigentlich erfahren kann und die für uns in der Vermittlung sehr wichtig sind.
Wir haben ja im Vorfeld gesprochen über viele Exponate, die Ihnen wichtig sind. Bei 11.500 Ausstellungsstücken können wir natürlich nur einen ganz kleinen Teil vorstellen. Hier stehen wir jetzt vor den sogenannten Waterloo-Szenen. Was hat es damit auf sich?
Das ist ein erstmal sehr unscheinbares Objekt. Es ist eine Zahnprothese, das erkennt jeder, eine Elfenbeinbasis. Und wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, dass da richtige, echte Zähne eingearbeitet sind. Prothesen mit künstlichen Materialien konnte man eigentlich erst so ab der Mitte, dem Ende des 19. Jahrhunderts produzieren. Aber es gab schon vorher Bedarf an Prothesen. Und diese Form der Prothesen, wie wir sie vor uns sehen, waren sehr, sehr teuer. Wo kommt der Name her? In den napoleonischen Kriegen hat man Soldaten, die auf dem Gefechtsfeld gefallen waren, die Zähne ausgezogen. Meistens junge Soldaten, die gute Zähne noch hatten, um diese Zähne in solche sehr teuren Prothesen aus Elfenbein einzuarbeiten. Und das wirft wieder im Grunde genommen die Frage zurück nach dem Täter und dem Opfer. Ein ganz junger Museumsbesucher hat mich hier mal vor diesen Waterloo-Zähnen gefragt, Mensch, krass. Hat denn der Soldat da noch gelebt? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Und wer weiß, ob derjenige, der auf dem Schlachtfeld nach der Schlacht den Toten oder Verwundeten die Zähne zog, nicht vielleicht selber ein toter Soldat bald sein konnte, dem die Zähne gezogen wurden. Wer ist hier Täter, wer ist hier Opfer? Im Krieg verwischt das sehr, sehr oft. Und das ist ein unglaublich beeindruckendes Exponat, das diese Frage von Täter und Opfer nochmal neu stellt. Das zeigt, wie brutal der Krieg ist und dass wir dieser Gewalt und dieser Brutalität und auch dieser Entgrenzung, weil es ja hier auch um menschliche Würde geht, also das heißt, dem Toten wird die letzte Würde noch genommen, indem er verstümmelt wird, dass wir das in allen Kriegen führen und dass das diese Grundfragen sind, mit denen wir uns hier beschäftigen. Woher kommt das? Was macht das mit den Menschen? Wie verändert es das? Und vor allem auch, warum machen es manche eben nicht? Dafür sind diese Waterloo-Zähne ein ganz kleines, aber sehr, sehr eindringliches Exponat. Wenn man diese Geschichte kennt, wenn man den Text dazu liest, vergisst man das nicht mehr.
Krieg ist grausam für fast alle der Beteiligten immer wieder. Gueule cassée, zerhauene Fressen, das ist ein Ausdruck aus dem Ersten Weltkrieg. Soldatengesichter wurden durch Artilleriefeuer zerfetzt und hier bei Ihnen im Militärhistorischen Museum gibt es eine Moulage, einen Abdruck, genommen von dem Gesicht eines gerade noch lebenden Soldaten. Wir sehen eine extrem brutale Gesichtsverletzung. Man sieht Augen, Augenbrauen, ein paar Zähne. Der Rest ist ein blutiger Krater. Warum hat man das gemacht, Herr Rock?
Man hat diese Moulagen gemacht, um medizinisches Personal daran auszubilden. Diese Form der Verletzung kannte man vorher nicht. Große Granatsplitter, die den Menschen das Gesicht halb abrissen, das waren übrigens die Verletzungen, vor denen die Soldaten am meisten Angst hatten, neben Erblindung. Weil das bedeutete, dass man sein Leben lang gezeichnet war und nur noch ein Entsetzen für seine Umwelt war. Erst durch die Behandlung dieser Gueule cassée, das ist der Fachbegriff, den man in Frankreich dafür gefunden hat, dieser zerschlagenen, zerhauenen Fressen, hat man im Grunde genommen die moderne plastische Chirurgie und vor allem die Gesichtschirurgie entwickeln können. Und dann stellt sich immer die Frage natürlich, war es das wert? Natürlich nicht. Aber es gibt kaum Objekte, an denen man so unmittelbar sehen kann, welche Gewalt im Krieg steckt und was der Krieg mit den Menschen macht.
Sie hören den Talk auf NDR Info, heute mit Oberst Professor Dr. Matthias Rock, Direktor des Militärhistorischen Museums in Dresden. Herr Rock, gerade bei den schrecklichen Bildern, die man bei Ihnen sehen kann, Waterloo-Szene, Göhl-Cassé, warum wird jemand Soldat?
Sicherlich biografisch bei mir bedingt. Mein Vater war schon Soldat, insofern war die Schwelle nicht so schwer zu überschreiten. Obwohl mir mein Vater immer gesagt hat, überleg dir das genau, ob du zu dem Arbeitgeber gehen willst. Und der war überzeugt. Ich bin ein Kind des Kalten Krieges. Und ich habe Anfang der 80er Jahre nach einem Suchen mir gedacht, ich möchte gern zur Bundeswehr gehen, um meinen Beitrag zur Verteidigung, zur Sicherheit eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates zu leisten. Und das aber historisch abgeleitet, der mir Verteidigungswert damals schon schien. Und ich bin mehr denn je, je älter ich werde, umso mehr überzeugt, dass die Demokratie wehrhaft sein muss und dass auch dieser Staat schützenswert ist. Und sich dafür einzusetzen, finde ich für heute eine großartige Sache. Das war meine Motivation. Gleichzeitig auch immer schon das Interesse für Geschichte. Und ich habe von Anfang an mir gedacht, wenn ich das verbinden kann, Soldat sein mit voller Überzeugung, aber vielleicht auch Historiker und Wissenschaftler, das wäre toll. Und insofern habe ich meinen Traumberuf gefunden.
Es wären ja ganz andere Weichenstellungen möglich gewesen. Sie waren katholisch, sind konvertiert. Heute engagieren Sie sich bei der Synode der Evangelischen Kirche. Sie engagieren sich auch beim Roten Kreuz. Warum sind Sie überhaupt konvertiert?
Mit 17, Anfang 18, habe ich ernsthaft überlegt, ins Kloster zu gehen. Heute weiß ich, das war so eine romantische Vorstellung, aber das war das erste Mal, dass ich mich intensiv mit Glaubensfragen auseinandergesetzt habe. Ich war eigentlich schon evangelischer oder wie ich heute sagen würde, reformierter, als mir damals das bewusst wurde. Insofern war das ein wesentlicher Punkt des Abnabelungsprozesses. Und dann bin ich Anfang 20 tatsächlich dann konvertiert. Wenn man so katholisch aufgewachsen ist wie ich, mit katholischer Schülerjugend und allem drum und dran, dann ist das auch ein Prozess, der nicht so einfach geht, wo man sozusagen die alten Kleider nicht so schnell abstreift. Aber über diese Auseinandersetzung mit Glaubensfragen habe ich mich von Anfang an und schon als Schüler sehr, sehr stark mit friedensethischen Fragen beschäftigt. Also wie gehe ich als Soldat mit dem fünften Gebot um? Geht das überhaupt? Kann ich das? Du sollst nicht töten, steht da, ganz klar, unmissverständlich. Und trotzdem lernen wir töten, bilden es aus und müssen im Einsatz in letzter Konsequenz die Waffe einsetzen. Wenn ich eine friedlichere Welt will, dann geht das nur über den Weg einer gerechteren Welt. Ohne Gerechtigkeit funktioniert Frieden einfach nicht. Die zentrale Herausforderung für uns im 21. Jahrhundert, die Gerechtigkeitsfrage. Gerechtigkeit funktioniert aber nur über den Zwischenschritt der Rechtsstaatlichkeit. Der Rechtsstaat ist nicht immer gerecht, aber ohne Rechtsstaat gibt es überhaupt gar keine Gerechtigkeit. Das funktioniert überhaupt nicht. Und das Recht braucht Rechtsschutz. Und da sind wir bei meinem Beruf. Und das ist die Kette. Das funktioniert aber auch nur argumentativ, wenn man dieses Ziel des Friedens, die Friedensbotschaft, den Grund, den Kern ausmacht, auch das Ferment der Botschaft Jesu Christi, wenn man das nicht immer vor Augen hält. Und nur in diesem Spannungsverhältnis kann ich Christ und Soldat sein. Denn das Christsein steht immer an erster Stelle und nicht das Soldatsein.
Eine Abteilung im Militärhistorischen Museum in Dresden heißt Militär und Mode. Und ich stehe jetzt mit dem Direktor vor einem ganz bemerkenswerten Exponat, einer Pilotenjacke eines US-Piloten aus dem Jahr 1944. Herr Rock, ich stelle mir gerade vor, Sie hätten die an. Die würde Ihnen, glaube ich, ganz super stehen. Dazu noch die Ray-Ban-Sonnenbrille. Sie sind sehr schlank. Sie passen immer noch in Ihre Ausgehuniform von 1989. Wie ist das möglich?
Weiß ich nicht. Also, ist ein großes Geschenk. Wahrscheinlich Veranlagung. Mit Sicherheit aber auch ordentliche Disziplin. Ich habe früher mal viel Sport gemacht. Leider bin ich jetzt heute Sportinvalide. Aber ich versuche mich ganz gesund zu ernähren und obwohl ich sehr gerne und gut auch esse. Und ja, das ist so eine Mischung aus Disziplin und Veranlagung sicherlich. Aber diese Jacke ist schon cool. Denn als sie das erste Mal eingebracht wurde hier bei uns und ich stand davor, war ich mir nicht ganz sicher, ob das eine echte Pilotenjacke ist oder ob das nur eine Vintage-Jacke ist, die man auch so auf dem Flohmarkt finden könnte. Und Sie haben schon recht, Jeans und Sneaker könnte ich mir vorstellen, könnte ich anziehen. Und die Ray-Ban ist deshalb so spannend, die direkt darunter liegt, weil das die Original Ray-Ban von 1937 ist. Die Pilotenbrille, die wirklich für Piloten auch entwickelt wurde und die sich seit dieser Zeit verrückterweise seit 70 Jahren überhaupt nicht verändert hat. Die kann man heute noch genauso kaufen. Und das zeigt sehr, sehr schön, dass sich zivile Mode und militärische Mode eben wechselseitig beeinflussen. Wir sehen das oft gar nicht. Und ich finde das immer so witzig, wenn ich mir Bühnenkostüme von Künstlern angucke, von Musikern, die allesamt über den Frieden singen, von Freddie Mercury, die Scorpions und ich weiß nicht wen. Die singen alle vom Frieden und die haben alle militärische Bühnenkostüme oder beziehungsweise militärisch beeinflusste. Und das ist eine ganz verrückte Sache. Das heißt, dass das Militär, das Militärische fasziniert die Menschen und es hält Eingang in unsere Alterskultur, in der Sprache, in der Mode, in vielem anderen auch, was uns gar nicht so bewusst ist. Das ist, denke ich, für uns eine interessante Erfahrung, weil diese Dichotomie, die wir gerne aufmachen zwischen Militär und Gesellschaft, dass es so zwei ganz unterschiedliche Dinge sind, das stimmt nicht. Man kann das kulturhistorisch kann man das ganz, ganz klar widerlegen. Ich glaube aber auch, dass es in der Gegenwart nicht so stimmt. Militär fasziniert auch die Menschen, die sagen, ich habe mit Militär überhaupt nichts an Hut. Und das kann man hier im Museum wunderbar ergründen, wie das funktioniert und warum das so ist.
Herr Rock, Sie haben die Musik schon angesprochen. Militärmusik spielte eine wichtige Rolle. Sie zwingt zum Gleichschritt, feuert an, feiert Triumphe. Es sind im Museum allerlei Zeugnisse zu sehen und zu hören. Und der eine oder andere mag vielleicht vermuten, dass Sie als Musikwunsch einen Militärmarsch hätten. Das ist aber nicht der Fall. Sie mögen Bach, Sie mögen Barockmusik, Sie mögen auch AC/DC, Simply Red. Mögen Sie keinen Kitsch?
Oh doch, aber das kommt auf die Situation an. Also so ein kitschiges Volkslied singen bei einer Weihnachtsfeier und alle schunkeln miteinander, das ist toll. Das hat dann auch was. Oder wenn ich für meine Mutter und ihren Freund einfach La Pastorella singe und mit der Gitarre, dann finde ich das cool und denen gefällt das auch. Aber mein Musikgeschmack ist, ich glaube auch wie mein Kunstgeschmack, einfach Crossover. Da ist alles mit drin und deshalb findet sich da Bach wirklich und barocke Trompetenmusik von Güttler und Maurice André, die ich verehre, die ich einfach toll finde. Und eben halt auch Sting oder die Dire Straits.
Sie spielen selbst Gitarre, haben sich gerade eine neue Gitarre gekauft. Ja. Und Sie haben auch mal in der Kirche begleitet, weil niemand anders zu finden war, oder?
Ja, in meiner Gemeinde hatten wir einfach 2 Jahre keinen Kantor und dann habe ich die gottesdienstliche Begleitung dann einfach übernommen. Das heißt, ich musste mein Repertoire ein bisschen umschreiben und ein bisschen hat sich die Gemeinde auch an etwas fetzigere Rhythmen dann gewöhnt. Das hat mir viel Spaß gemacht, auch wenn das viel Arbeit damals machte. Und ich springe immer noch ein. Jetzt mache ich es so, dass ich regelmäßig an Heiligabend in Krankenhäusern spiele. Und das ist für mich sehr bewegend. Und unsere Kinder sind ja an Heiligabend nicht mehr zu Hause. Da kann ich was Gutes tun. Dann nehme ich meine Gitarre mit und spiele wirklich auf der Intensivstation, auf der Palliativstation, da wo dann wirklich auch am Abend, an Heiligabend, niemand mehr ist. Nicht nur für die Patienten, sondern auch für das Personal, was dort arbeitet. Und so kann man also mit so einer Gitarre und einem kleinen Verstärker wirklich auch was Gutes tun.
Und Sie haben sich gewünscht für den Talk auf NDR Info Sultans of Swing von den Dire Straits. Wieso das denn?
Weil ich mit diesem Lied groß geworden bin, als damals die Platte 1979 rauskam, war das für mich, das war ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich habe nie vorher, nie nachher jemand gesehen oder gehört, der so frech die E-Gitarre zupft wie Mark Knopfler. Das ist einfach rotzfrech, wie er das macht. Das ist ein völlig neuer Sound gewesen. Und ich habe mir damals schon gesagt, wenn ich jemals richtig gut spielen kann, so richtig gut, dann würde ich es gerne so können. Ich kann es leider nicht so gut. Aber wenn ich heute Sultans of Swing höre oder auch Tunnel of Love oder andere Lieder von den Dire Straits im Radio, dann kann es passieren, dass ich rechts ranfahre und nochmal lausche. Und das ist nach wie vor einfach nur, ich sag's mal so, eine affengeile Musik. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time.
step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places.
Herr Rock, von der Musik zur Malerei. In Ihrem Museum hängt ein Canaletto, ein wunderschöner Dresdenblick, heiter, heil, das heile Elbflorenz. Wir befinden uns jetzt in der 4. Etage im Keil von Daniel Liebeskind. Und wohin blicken wir hier?
Der Keil öffnet sich und wir schauen auf die wunderschöne Dresdner Altstadt. Aber damit ist immer auch die Geschichte der Zerstörung Dresdens natürlich, die da mitschwingt. Denn das ist genau der Blick, der zeigt, dieser Teil der Stadt ist 1945 bei der furchtbaren Bombennacht vom 13. auf den 14. Februar in Schutt und Asche gelegt worden. Und Liebeskind hat von Anfang an versucht, eine Brücke zu diesem Ereignis zu schlagen. Nämlich, an keinem Ort in Deutschland wird an die Bombennächte so intensiv erinnert wie in Dresden. Also ist es die zentrale Gewalterfahrung, es ist auch eine der schlimmsten Zerstörungen einer deutschen Stadt im Zweiten Weltkrieg gewesen, auch wenn die Opferzahlen danach maßlos überhöht wurden. Und der Keil zeigt genau mit seiner Spitze auf den Punkt, ein paar Kilometer weiter, außerhalb der Dresdner Innenstadt, wo am 13. Februar spät nachts die ersten Bomber ihre Leuchtmarkierung abgeworfen haben. Und der Keil hat außerdem einen Trichter von etwa, einen Winkel von etwa 40 Grad, der ziemlich genau dem Trichter der Zerstörung entspricht, wenn man ihn von diesem Punkt, wo die Lichtmarkierungen abgeworfen würden, in die Dresdner Altstadt verlängert. Also hat Liebeskind von Anfang an eine Brücke gebaut zu dem zentral erinnerten Ort, Ereignisort der Gewalterfahrung dieser Stadt. Und das, finde ich, ist eine geniale Idee des Architekten gewesen. Und das erschließt sich sofort, wenn man von hier oben, von der Keilspitze, auf die Dresdner Altstadt guckt, die vor über 70 Jahren in Trümmern gelegt wurde und heute wieder so wunderschön uns anstrahlt wie auf dem Bild von Canaletto.
Und der Boden ist schief in diesem Keil.
Ja, Liebeskind hat das so geplant. Man geht aus dem Fahrstuhl raus, der Boden ist schief und man hat das Gefühl, dass man erstmal sein Gleichgewicht suchen muss. Und das ist ein ganz, ganz einfacher Effekt. Wenn man auf einer schiefen Ebene steht, sucht man nach Senkrechten, um sich wieder zu orientieren. Und die findet man hier aber nicht so ohne weiteres, weil auch die Wände schief sind. Und damit haben sie für den ersten Moment ein totales Gefühl von Unwohlsein. Genau das ist beabsichtigt. Die Orientierungslosigkeit, die Menschen haben die Gewalt erfahren. Die können sie hier physisch in diesem Raum erfahren. Es zeigt aber auch, da wo Gewalt wirkt, da geraten die alten Ordnungsmuster, die Rechtwinkligkeit, das Senkrechte, das klare Bild, was wir haben, völlig aus den Fugen. Und das ist, finde ich, mit einem ganz einfachen architektonischen Trick ihm unheimlich gut gelungen.
Die Bombardierung Dresdens in der Nacht zum 13.02.1945. Herr Rock, Sie sagen, viele Leute interessiert die Wahrheit nicht, der Opfermythos bleibt. Was ist denn die Wahrheit, was die Bombardierung Dresdens angeht?
Die gibt es nicht. Sondern es gibt historische Wirklichkeiten. Und die haben, wie immer in der Geschichte, mit unseren Standorten zu tun. Die Fakten sagen ganz klar, dass die Opferzahlen, die danach in die Welt gesetzt wurden, maßlos übertrieben waren. Und dass sie von allen Seiten, auch im Kalten Krieg, auch genutzt wurden, um politische Botschaften auszusenden. Und bis heute nutzen das Irrlichter, um von einem Bombenholocaust zu sprechen. Faktisch wissen wir, es gab zwischen 19 und maximal 25.000 Tote in dieser Bombennacht. Fakten sagen auch ganz klar, dass es keine Tieffliegerangriffe gab auf Zivilisten. Wir können das nicht nachweisen. Und die Fakten sagen auch ganz klar, dass keine Phosphorbomben eingesetzt wurden. Eines von vielen, vielen Beispielen.
Bei Dresden fällt schnell der Begriff Pegida, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Haben Sie selbst damit Erfahrung gemacht?
Ja, leider. An einem Montagabend bin ich bei einer Veranstaltung der Universität in der Innenstadt eingeladen gewesen. Wir haben ja eine sehr gute Verbindung zur Universität Dresden hier. Und ich war dort wie immer bei Außenveranstaltungen in Uniform und ich bin Demonstranten, die zu einem sogenannten Montagsspaziergang unterwegs waren. Da haben sich die Wege gekreuzt und bin von denen angepöbelt worden. Ganz widerlich. Es waren nicht Einzelfälle, sondern viele. Und diese Erfahrung habe ich auch mehrmals machen dürfen, zuletzt am 3. Oktober. beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit, wo nicht nur ich, sondern auch andere Soldaten in Uniform als Volksverräter und Ähnliches beschimpft worden, ausgebuht worden, angepfiffen. Das finde ich einfach nur schlimm, weil es geht nicht gegen meine Person, das kann ich wegstecken, sondern hier wird der Staat, hier wird die staatliche Ordnung angegriffen, für die wir ein Stück weit hier auch stehen. Und das finde ich nicht nur nicht richtig, sondern das verurteile ich. Und gleichzeitig sage ich auch, die Form, wie hier der politische Diskurs geführt wird, wie zum Teil Hass, offener Rassismus gepredigt wird, das lehne ich nicht nur ab, sondern ich sage, da müssen wir uns dem entgegenstellen. Und Begriffe wie Lügenpresse sind, wenn man sich die Presselandschaft in Deutschland anguckt, vor allem wenn man sie mit der internationalen Presselandschaft vergleicht, einfach nur infam. Da sollten sich diejenigen, die diese Begriffe verwenden, doch bitte mal klar machen, dass sie sich im Vokabular der Nationalsozialisten bewegen.
Herr Rock, Sie sind gebürtiger Ostfriese. Sie sind 17 Mal umgezogen, in Ostfriesland aufgewachsen. Sie wohnen mit Ihrer Frau in Potsdam, haben eine Wohnung in Dresden. Sind Sie hier eigentlich heimisch geworden?
Doch. Und zwar, weil ich ein Wanderer zwischen den Welten bin. Ich finde das total genial, diese beiden Städte gleichzeitig zu haben, Potsdam und Dresden. Ich finde Dresden fantastisch. Ich mag die Kulturlandschaft. Ich habe hier tolle Kollegen kennengelernt in den Kulturinstitutionen, ganz, ganz feine Menschen. Und ich empfinde mich als privilegiert, an zwei, vielleicht den beiden schönsten Städten in Ostdeutschland, in Potsdam und in Dresden, leben und arbeiten zu dürfen.
Sie hören den Talk auf NDR Info. Im Militärhistorischen Museum gibt es Installationen, Fahrzeuge, Kanonen, Fotos, Bilder, Kleidungsstücke, ganz entsetzliche Zeugnisse aus dem Zweiten Weltkrieg, von der Judenverfolgung und der Verstrickung der Wehrmacht. Es gibt Geräusche, Musik, Karten, Tiere beim Militär und es gibt den Horch. Das ist das Auto von General von Koltitz, dem Retter von Paris. Herr Rock, das ist eines Ihrer Lieblingsexponate. Wieso?
Weil dieses Auto eine Geschichte erzählt, die so irre ist, dass sie, glaube ich, dem kühnsten Historiker noch nicht mehr einfallen würde. Ein deutsches Auto, ein wunderschöner Oldtimer. Als der hier eingebracht wurde, habe ich mit deinem Liebeskind gefeixt, wer den jetzt wohl fahren dürfte. Da kriegt man jungen Fantasien, das ist wirklich toll. Und bei diesem Auto ist etwas ganz komisch, denn das sind die vier Ringe von Auto Union, Horch, also heute Audi. Man sieht, es ist ein deutsches Auto, aber gleichzeitig hat es ein französisches Nummernschild und vor allem die Standarte des französischen Staatspräsidenten. Das passt ja nun überhaupt nicht. Das Auto ist Baujahr 1938 und gehörte zum Fuhrpark des letzten Stadtkommandanten von Paris, General von Koltitz. Und dieser General von Koltitz bekommt von Hitler den Befehl, als die Alliierten in der Normandie gelandet sind und auf Paris zu marschieren, Paris zur Festung auszubauen. Das heißt, weite Teile von Paris auch unbewohnbar zu machen, zu zerstören, kriegsfertig zu machen. Und von Koltitz weigert sich, er tut es nicht. Wir Historiker wissen heute nicht genau, ob aus moralischen Gründen oder ob er es vielleicht gar nicht tun konnte, das heißt, weil ihm die Mittel fehlten. Das ist auch eigentlich gar nicht so wichtig, denn von Koltitz ist in die französische Geschichte eingegangen als der Retter von Paris. Es gibt heute noch in Frankreich Straßen, die nach ihm benannt sind und viele, viele Franzosen, gerade Pariser, kennen ihn auch, weil er eben Paris gerettet hat, zum Beispiel seine Brücken. Und General de Gaulle kannte die Geschichte und so wechselt kurz nach der Eroberung von Paris das Auto vom Fuhrpark des einen Generals in den anderen. Und das Tolle ist, weil wir wissen, dass de Gaulle diese Geschichte von von Koltitz kannte, dass er dieses Fahrzeug bewusst eingesetzt hat, um bewusst damit ein Zeichen zu setzen im Rahmen der deutsch-französischen Annäherung und später der deutsch-französischen Verständigung. Und damit ist das Auto eine tolle Brücke zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit. Aber es ist ein wunderbares Exponat für deutsch-französische Freundschaft und eine hinreißende Geschichte, die man, glaube ich, so nur mit so einem Objekt erzählen kann.
Ist von Koltitz in Ihren Augen ein Held? Und wenn nicht, wer ist ein Held?
Also, bei von Koltitz bin ich vorsichtig, wie gesagt. Ich könnte mir durchaus denken, und neuere Forschungen deuten das ja an, dass er nicht aus moralischen Gründen, sondern aus rein pragmatischen Gründen sich da geweigert hat, den Befehl Hitlers umzusetzen. Ehrlich gesagt sind für mich die echten Helden die ganz stillen Helden, nicht die, die auf den Denkmälern stehen und die Orden geschmückt sind. Für mich sind die Helden des Alltags die alleinerziehenden Mütter, die ihren Alltag bewältigen und ihre Kinder toll erziehen. Das sind Helden. Und für mich sind Helden andere Menschen, die sich für andere einsetzen und die nicht ihre eigene Karriere im Sinn haben, sondern zum Teil auch ganz selbstlos unter Hintanstellung ihrer eigenen Person etwas für andere tun. Es muss manchmal gar nicht so dramatisch sein. Das Heldenhafte, das zeigt sich schon im Alltag. Das sind meine wahren Helden. Auch Soldaten können Helden sein, wenn sie sich einsetzen, wenn sie sehr tapfer sind für andere. Wenn ein Soldat im Einsatz ganz bravourös unter Einsatz seines Lebens handelt, vielleicht sogar unter Einsatz seines Lebens andere rettet. Solche Situationen hatten wir schon in Einsätzen, dann finde ich das, ja, das ist heldenhaft, das ist was Besonderes. Das sind Einzelaktionen, aber nicht der Dienstgrad, nicht die soziale Ebene macht den Helden aus, sondern die Frage, ob man sein Herz über die Hürde wirft und ob man seine persönlichen Interessen hintanstellt und etwas für andere tut, für eine höherwertige Aufgabe. Das ist für mich heldenhaft.
Gut, und wo gehen wir jetzt hin?
Ja, wir gehen jetzt, wenn wir wollen, zum Wolf, zu einem Geländefahrzeug, der in Afghanistan eingesetzt war, 2004, und der eine ganz spannende Geschichte erzählt. Wenn man vor diesem Auto steht, sieht man sofort, aha, ein deutsches Bundeswehrfahrzeug mit einer zerstörten Seite. Und man sieht direkt, das ist kein Unfall, sondern diesem Auto ist Gewalt angetan worden. Das Fahrzeug befindet sich 2004 auf einer Patrouille am Kunduz River. Drei Mann sitzen da drin und es gerät in eine Sprengfalle, wird an der Seite angesprengt, ganz schlimm zerstört. Zwei der Soldaten, die vorne sitzen, werden leicht verletzt. Der hinten sitzt im Fahrzeug, sehr schwer verletzt. Der hat ein irres Glück, dass er überhaupt überlebt. Und dieses zerstörte, dieses zerfetzte Fahrzeug trägt in sich die ganze Zerrissenheit, wie wir mit dem Afghanistan-Einsatz umgehen. Denn es steht ja so ein Fahrzeug erstmal nicht nur für Verlust, sondern auch für eine Niederlage im Grunde genommen. Gleichzeitig, so wissen wir aber auch viele Soldaten vor allem, aber auch andere Besucher sagen, Gott sei Dank zeigen wir mal, wie gefährlich die Einsätze sind. Oder bei diesem Fahrzeug könnte man halt eben auch sehen, dass die Bundeswehr nicht gut ausgerüstet ist. Darauf könnte man verschiedene Antworten geben, aber wir geben keine Leitantwort, sondern der Besucher muss sich das selber fragen. Das eigentlich Spannende ist aber, dass direkt neben dem Fahrzeug in der gleichen Vitrine 2x3 Abstimmungskarten zu sehen sind, nämlich die Originalabstimmungskarten der Bundestagsabgeordneten, damaligen Bundestagsabgeordneten Gerhard Schröder, als er Bundeskanzler war 2004, und der damaligen Oppositionsführerin Angela Merkel. Und mit diesen Originalabstimmungskarten haben sie wenige Wochen, bevor den Männern in diesem Fahrzeug das passierte, über die Verlängerung des Mandats in Afghanistan abgestimmt. Und wir sehen, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang gibt zwischen einer politischen Verantwortung, einer politischen Legitimation und diesem Einsatz in Afghanistan. Aber, und das ist mir immer wichtig, es gibt ja meistens diese Dreiecksbeziehung von Täter, von Opfern, aber auch von Zuschauern, von Beiständern. Wir, die wir vor der Vitrine stehen, wir stehen auch in der Verantwortung, denn wir wählen die Politiker. Ich habe hier ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt mit einem Besucher, der mir vor vielen Jahren sagte, ja, das kann er alles nachvollziehen, aber dann hätte er zum Beispiel bei der Bundestagswahl 2002 seine Stimme einer Partei geben müssen, die er normalerweise nie und nie wählen würde. Denn das war die einzige, die damals gegen den Einsatz in Afghanistan war. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja.
Das waren die Linke.
Das war die Linke damals, oder damals hieß sie noch die PDS. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber das ist ein Dilemma, in dem viele, viele stecken. In dem auch Politiker mit ihrem Fraktionszwang stecken. Oder auch Politiker, wenn sie sagen, wir müssen andere Dinge auch noch bedenken. Es geht auch um andere Fragen, nicht nur um diesen Einsatz allein. Und das ist ein Dilemma, in dem auch die Soldaten stecken können. Die sagen, ich habe einen militärischen Auftrag, den muss ich hier erfüllen, pflichtgemäß. Aber tun wir hier das Richtige mit den richtigen Mitteln? Haben wir die richtigen Schwerpunkte eingesetzt? Das fragen sich die Männer und Frauen natürlich auch. Und das zeigt, wir alle stehen in einer Verantwortung. Hier kann sich niemand daraus reden. Und es zeigt, wie vielleicht keine andere Installation, dass wir Teil dieses politischen Prozesses sind, als Wähler und als Bürger dieses Landes. Und deshalb ist das eine Installation, dieses Fahrzeug in dieser Vitrine mit den Abstimmungskarten, die uns sehr nachdenklich macht und zu der wir uns am Ende verhalten müssen.
Sie hören den Talk auf NDR Info, heute mit Oberst Professor Dr. Matthias Rock, Direktor des Militärhistorischen Museums in Dresden. Herr Rock, es fehlt ja nicht an Kritik, wenn es um das Museum geht. Es ist ja auch groß genug, 19.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, 11.500 Exponate, die man sehen kann. Und es wird kritisiert, dass der Wolf ausgestellt ist, also das Fahrzeug, über das wir gesprochen haben. Das Museum sei zu komplex, es ist zu viel. Falsch, dass die Bundeswehr der Träger ist, der deutsche Militarismus nicht richtig dargestellt. Wie gehen Sie mit Kritik um?
Also Kritik ist erstmal gut, weil Kritik kann eine Sache besser machen Und Kritik zeigt auch, dass man in einem offenen Diskurs ist. Also insofern ist Kritik nicht schlecht. Und man muss sich bei jeder Kritik auch fragen, oft ist ja auch wirklich auch ein Fünkchen Wahrheit auch da dran. Es stimmt, dass unser Museum komplex ist. Wir sind groß. Aber man muss sich mal vorstellen, ob das erste große Museum der Bundeswehr, wie das gewesen wäre, wenn wir das jetzt sehr, sehr stark verdichtet hätten. Wir mussten einen großen, breiten Ansatz fahren, weil das Thema sehr groß ist. Und weil wir auch, ich will nicht sagen, nichts falsch machen wollten, aber weil wir sehr differenziert rangehen wollten. Ich würde es heute an manchen Stellen sicherlich auch stärker noch auf den Punkt bringen. Und trotzdem ist das Museum gut und es funktioniert. Und es zeigt uns ja, dass bestimmt 3/4 unserer Besucher, das sagen unsere Befragungen, mit dem Museum zufrieden sind oder sehr zufrieden sind. Es gibt allerdings 1/4, das das Museum stark kritisiert. Aber ich finde, bei einem solchen Thema ist das eine ziemlich gute Quote. Also nicht alle, die laut schreien, sind auch immer gleich auch in der Mehrheit. Aber nochmal, wir nehmen die Kritik durchaus auch ernst. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sagt, muss dann die Bundeswehr so ein Museum bauen? Und ich sage ja, denn die Tatsache, dass es so toll angenommen wird, dass wir einen der beiden Museums-Oscars mit dem Micheletti Award 2013 gewonnen haben als bestes Museum in Europa, zeigt ja, dass wir es nicht schlecht gemacht haben. Also gibt uns der Erfolg recht. Wir sind kein Firmenmuseum. Das heißt, wir sind nicht diejenigen, die jetzt die aktuelle Politik der Bundeswehr erklären. Aber hier ist auch ein Raum, wo man das auch machen kann. Aber was uns vor allem wichtig ist, ist, wir wollen Geschichte, deutsche Militärgeschichte, Gewaltgeschichte im historischen Kontext erklären, mit einem kulturanthropologischen Ansatz. Und das bedeutet, dass wir uns auch dem Artikel 5 Grundgesetz der freien Forschung und Lehre logischerweise verpflichten. Und dazu gehört, dass man differenziert an die Dinge herangeht. Und deshalb sind wir, ich will es mal so ausdrücken, kein Traditionsmuseum. Aber man kann hier lernen, was Tradition bedeutet und warum die Bundeswehr sich eine bestimmte Tradition gegeben hat und bestimmte Dinge auch in der Tradition gewachsen sind. Das ist aber was anderes als ein Traditionsvermittlungsmuseum. Das nicht. Und trotzdem, mit dem Blick in die Geschichte und mit dem Blick vor allem darauf, warum die Bundeswehr anders ist, komplett als alle anderen Vorgängerarmeen oder auch anders als die NVA, leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Tradition und damit zur Identität für die Streitkräfte.
Es gibt spezielle Führungen für Schulklassen, für andere Gäste im Museum. Es gibt einen Themenbereich Computerspiele und Krieg, Spiele und Krieg. Sie stellen auf den ersten Blick skurrile Fragen, wie riecht der Krieg? Mich hat sehr berührt ein Teil der Ausstellung, in dem es um Tiere geht. Das mag seltsam anmuten, weil Menschen so sehr Opfer sind und man hier so viele entsetzliche Dinge sehen kann. Wir stehen vor Tieren, die im Krieg eingesetzt werden. Ein Keiler, eine Gans, eine Katze, ein Elefant, ein Maultier, ein Löwe, ein Schaf und Hunde.
Ja, und die laufen hier wie auf einem Laufsteg, auf einem Catwalk. Und man könnte den allerdings auch wie eine Schlachtbank auch interpretieren. Und das Spannende ist, dass diese Tiere die ganze Ambiguität von Krieg und Gewalt, die auch praktisch sozusagen der rote Faden in unserem Haus ist, auch hier widerspiegeln. Also wir gucken jetzt gerade auf einen großen Hund, der ein Rotkreuzzeichen bei sich trägt. Und das ist klar, das ist ein Sanitätshund. Das ist ein Retter, ein Unterstützer für die Soldaten, vielleicht auch ein liebenswerter Kamerad für sie, ein Maskottchen. Der Hund ist ganz positiv besetzt. So denkt man sich, begleiten Hunde im Einsatz, vielleicht auch heute auch Soldaten. Und daneben, direkt daneben, ist ein kleiner, auch schwarzer Hund, der aber ganz traurig guckt. Das hat der Präparator richtig gut hingekriegt. Und dieser Hund hat so einen Rucksack umgeschnallt. Das ist ein Panzersprenghund. Wir könnten sagen, ein moderner Suicide-Bomber. Diese Hunde sind im Zweiten Weltkrieg sowohl von der Wehrmacht als auch von der Roten Armee ausgebildet worden, unter Panzern ihr Futter zu suchen. Und im Panzernahkampf hat man sie aufgescheucht. Und sie sollten dann unter die feindlichen Panzer kriechen und mit ihrem Sprengstoffgürtel und mit ihrem Abstandhalter den Panzer dann zur Sprengung bringen. Und das zeigt, weil beide Tiere nebeneinander stehen, dass der Hund sowohl das eine als auch das andere sein kann. Und so haben wir es nicht nur oft im Leben, sondern einmal mehr, wenn es um Krieg und Gewalt geht, dass der Bereich zwischen Tätern und Opfern sehr, sehr schnell changiert.
Die Fragilität des Menschen, Aggression, Solidarität, Zusammenhalt, Furcht, all das wird im Militärhistorischen Museum thematisiert. Krieg reißt Familien auseinander, zerstört sie. Herr Rock, Sie sind fast 35 Jahre mit Ihrer Frau zusammen, über 30 Jahre verheiratet. Sie haben zwei erwachsene Töchter, eine Enkelin. Was bedeutet Familie für Sie?
Ganz wichtig. Ist neben dem Glauben ein Lebensmittelpunkt. Da, wo ich Kraft draus schöpfe und meine Familie, die erdet mich, vor allem meine Frau.
Ihre beiden Töchter sind nicht bei der Bundeswehr?
Nee. Die Jüngere macht eine Ausbildung zur Zimmerin. Freue ich mich riesig drüber. Die hat, glaube ich, also genau das gefunden, was ich auch gerne machen möchte. Und die große Tochter ist in der Vorbereitung auf ihr Theologieexamen. Die will Pfarrerin werden und ist jetzt aber erstmal Mutter auch geworden. Doch, ich kann sagen, wenn ich drauf schaue, man kann ja eigentlich nur stolz auf eigene Leistung sein, aber doch, ich bin stolz auf meine Töchter.
Sie sind Direktor. Sie fahren Motorrad, Sie malen selbst, vor allen Dingen Landschaften, Tiere, Vögel. Sie spielen Gitarre, Sie sind engagiert in der Evangelischen Synode, im Deutschen Roten Kreuz. Sehen Sie Ihre Familie überhaupt?
Oh ja. Man muss ein gutes Zeitmanagement haben. Und man muss dann gucken, dass man die freien Zeitfenster wirklich auch miteinander verbringt. Aber klar, meine Frau sagt vor allem, wäre schön, wenn wir mehr Zeit miteinander hätten, weil wir keine Langeweile miteinander haben. Aber man kann das auch miteinander auch verbinden. Und wenn man die Zeit intensiv nutzt, dann ist es auch gut.
Ich habe mich gestern ein bisschen umgehört unter Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 250 an der Zahl. Einer sagte, der Direktor, der fetzt. Und einer sagte, der Kommandeur ist echt cool. Also viel richtig gemacht, oder? In der Führung.
Naja, das macht einen ja fast rot, wenn man das hört. Ich versuche wirklich authentisch zu sein und mich nicht irgendwie zu verstellen, obwohl ich in der Schule mal Schauspielerei gemacht habe. Das stößt dann aber manche Leute auch vor den Kopf. Und ich versuche das ehrlich zu machen und nicht hintenrum. Und ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die das einfach merken. Dazu gehört allerdings auch, dass man auch dem einen oder anderen wirklich auch mal Dinge sagt, die er nicht gerne hört, weil ich dann doch eher das Herz auf der Zunge trage. Das kann einem manchmal auch zum Problem werden. Aber ja, ich werde jetzt schwindeln, wenn ich sagen würde, das würde mir nicht gefallen. Ich glaube, was die Leute, aber alle, ob sie mich nun mögen oder nicht, fasziniert es, dass ich jeden Tag immer wieder so neugierig auf verschiedene Sachen bin. Und dass der wichtigste Zugang für mich der über den Menschen ist. Und dass diese Form von Empathie ernst gemeint ist. Also ich für mich nehme sie zumindest so als ernst gemeint hin. Und wenn Leute damit zurechtkommen und ich kriege eigentlich ein ganz gutes Feedback, dann freue ich mich. Vor allem, weil man sich vielleicht in diesen unterschiedlichen Rollen immer auch was anderes vorstellt. Denkt, der Soldat müsste anders sein oder der Mensch, der sich in der Kirche intensiv auch in seiner Gemeinde engagiert, der müsste anders sein. Oder der, der im Urlaub da am Strand sitzt und da am Malen ist, würden die Leute nie drauf kommen. Ich werde manchmal auch gefragt, sagen Sie mal, was haben Sie denn eigentlich für einen Beruf, was machen Sie denn da? Und dann sage ich, das wollen Sie gar nicht wissen.
Herr Rock, Sie haben Geschichte und Kunstgeschichte studiert. Sie hätten zweifellos als Historiker Universitätskarriere machen können. Sie sind der Professor, der die erste Professur der Bundeswehr außerhalb des Sanitätsdienstes erhielt. Also Ihnen stand ja die Welt offen. Außerdem können Sie Musik machen und malen und ich weiß nicht, was noch alles. Und nun sagen Sie hier im Militärhistorischen Museum in Dresden, da bin ich angekommen. Ich bin genau da hingekommen, wo ich hin wollte. Aber das kann ja nicht das Ende sein. Sie sind Jahrgang 63, Sie sind 53 Jahre alt.
Ja, mal schauen. Ich weiß noch nicht. Also noch bin ich hier nicht müde. Und vor allem, ich hätte noch Ideen für, keine Ahnung, für wahrscheinlich 5, 6, 7 andere Museen. Also die Ideen gehen uns, dem wissenschaftlichen Team, es ist ja eine Teamarbeit, es ist ja nicht ein Direktor, der das selbstständig entscheidet, das geht ja gar nicht. Die gehen uns nicht aus. Da muss man mal schauen, ich bin aber auch realistisch genug zu sagen, irgendwann wird ja auch mal ein Ende sein. Das kommt dann spätestens mit der Pension und vielleicht vorher auch schon anders. Und dann lasse ich mich einfach mal gespannt darauf ein, was ist, weil ich neugierig bin auf vieles und weil ich, glaube ich, auch eine ganze Menge unterschiedliche Sachen kann, habe ich da auch nicht Angst davor. Und wenn ich das Gefühl haben sollte, entweder mir gehen hier die Ideen aus oder ich erreiche auch die Menschen nicht mehr, dann wäre dann auch der Zeitpunkt, wo man sagt, dann sollte man auch gehen.
Man ist durchgeschüttelt, fast erschlagen nach einem Besuch des Militärhistorischen Museums, ein Gefühlskonglomerat. Ich habe Grausames, Unerträgliches, aber auch sehr, sehr Schönes gesehen. Welches Ausstellungsstück berührt Sie am meisten?
Mich berührt am meisten eine Geschichte. Da haben wir nur zwei Fotos, aber dahinter stecken zwei ganz ungewöhnliche Biografien. Und zwar ist das im Dresdenblick, wo es im vierten Stockwerk um die Bombardierung Dresdens am 13. Februar 1945 geht. Das eine Foto zeigt Manfred Pucks als Kind. Manfred Pucks lebt noch, hochbetagt. Der verliert in der Bombennacht beide Eltern, wird zum Vollwaisen. Für ihn ist die Bombardierung Dresdens das traumatisch erinnerte Erlebnis an den Krieg. Das hat ihn sein Leben lang gezeichnet. Und daneben ist die Biografie von Henny Brenner, die hieß damals Henny Wolf. Eine lebenslustige junge Frau, bisschen älter als Manfred Pucks. Und sie gehört zu den letzten 150 Juden, die noch in Dresden verblieben sind, übrigens neben der Familie Klemperer. Und unmittelbar vor der Bombardierung Dresdens erhält die Familie Wolf, wie die anderen Juden auch in Dresden, mit der Post den Gestellungsbefehl zu einem der Deportationszüge. Und die Familie weiß, das ist ihr Todesurteil. Das wird sie auf dem Weg oder in die Todesmaschinerie führen. Und dann kommt die Bombennacht. Und in dem Chaos der Bombennacht entscheidet die Familie Wolf, unterzutauchen. Und sie überleben das Ende des Krieges. Wie so manche, wenige Juden, übrigens auch in Berlin, gibt es auch solche Beispiele. Und dann stehen diese beiden Biografien nebeneinander, Manfred Pucks und Henny Wolf, heute Brenner. Und man stellt sich die Frage, wo ist denn da die historische Wahrheit bei der Bombardierung Dresdens? Und die gibt es nicht. Weder bei der Bombardierung Dresdens noch gibt es sie woanders. Aber es gibt historische Wirklichkeiten, die bilden sich in diesen beiden ganz unterschiedlichen Biografien ab und die zeigen, wie wir eine historische Situation, ein Ereignis bewerten, hängt sehr stark von unserer Perspektive ab, der Perspektive der Akteure, aber auch unserer Perspektive. Man kann an diesem Beispiel dieser beiden Biografien sehr, sehr viel lernen über historische Wahrheit, die ein Konstrukt ist, und historischer Wirklichkeit. Und es sind diese historischen Wirklichkeiten, die Geschichte, aber auch unser Leben bestimmen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.